96. Minute.
Herzlich willkommen zur 20. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier zusammen mit Gianni und Hannes. Mein Name ist Fabian und wir befinden uns knapp nach Abpfiff des 20. Spieltags am Sonntag. Und mal, was soll man sagen, der Spieltag ist echt für uns gelaufen. Und 96 ist, ich weiß nicht, fühle nur ich es, sagt ihr es mir, back im Aufstiegskampf, oder?
Safe. Bevor wir darauf eingehen, müssen wir einmal kurz sagen, wo wir sitzen.
Hatte ich eben überlegt, ob ich es noch mit reinbringe, ja, aber doch. Ich dachte, wir können das so ein bisschen einbauen. So
ja, okay, perfekt. Dann bleibt es nochmal ein kleiner Cliffhanger.
Dann kleiner Clickhanger vielleicht auch.
Ein Clickhanger. Dann übergebe ich das Wort.
Die Frage, ob wir back sind, ich würde sagen ja. Also es fühlt sich auf jeden Fall gut an, nach dem Auftakt am Freitag, den Verlauf des Spieltages so mitzunehmen. Ich glaube, alle haben gerade die Konferenz geguckt und nachdem Düsseldorf das Spiel gedreht hat, war, glaube ich, ja, soweit für uns das Omen da.
Safe.
Auf jeden Fall. Und es gab auch noch ein paar rote Karten in den Spielen. Ne? Also man muss sagen, die Gegner oben sind vielleicht jetzt auch ein bisschen dezimiert. Bretagne auch bei Kaiserslautern, glaube ich, mit dem Achillessehnenriss. Krass, auch ne? Krass, ne? Da reißt es dann auch wirklich nach unten ab. die ganzen Wortspiele hier zu Beginn, ist die, seid ihr alle gar nicht gewohnt. Ja. und ich bin echt gespannt, was jetzt da kommt und ob 26 da dranbleiben kann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich meine, zweiter Sieg und man sieht dann auch schon, wie schnell es wieder gehen kann oben. Ne? Man hat so das Gefühl, eigentlich brauchst du so einen Lauf von 5 bis 8 Spielen, die du mal nicht verlierst oder gewinnst. Aber eigentlich ist es da oben so eng, dass es auch so 2, 3 Spiele schon entscheiden können.
Ja, Gianni hatte das hier eben gesagt, als wir hier aufgebaut haben, dass sich jetzt so langsam das erste Mal die Tabelle so ein bisschen abzeichnet. Ja. Mit nach unten, also hinter uns, dass da so ein bisschen, dass wir jetzt ein bisschen Vorsprung haben vor Lautern unter anderem, dass sich jetzt so ein erstes grobes Konstrukt da irgendwie bilden lässt, wer tatsächlich oben mitspielt, auch wenn das nochmal alles kippen kann. Aber ja, das Gefühl ist gut und wir haben uns tatsächlich, wenn ich an die letzten Saisons denke und die anderen Mannschaften für uns gespielt haben, konnten wir es trotzdem irgendwie nicht nutzen.
Stimmt.
Und jetzt die letzten 2, 3 Spieltage oder 2 Spieltage haben wir es dann echt mal für uns nutzen können.
Wir haben letztens drüber gesprochen, ich glaube, da war ich nicht dabei in der Folge, ob Vorlegen oder Nachlegen eigentlich cooler ist, ob Freitag spielen oder Sonntag spielen. Und da hast du, glaube ich, für dich so gesagt, es hat natürlich irgendwie schon seinen Reiz zu sehen, wenn die Würfel gefallen sind, ne, wo man so am Ende landen kann. Aber vielleicht tut es da auch ohne Druck ganz gut vorzulegen. Ne?
Also pro Freitagsspiel.
Tendenziell bin ich auch pro Freitagsspiel. Ihr wart auswärts dabei. Mhm. Wie war es denn? Anfahrt und Co. Ich meine, ist ja quasi um die Ecke, ne?
Ja. Magdeburg. Eigentlich unproblematisch. Wir sind mit dem Auto gefahren und kamen gut durch. Am Stadion geparkt, alles unproblematisch. Und dann, wie so oft, womit man irgendwie nicht mehr rechnet in Fußball-Deutschland, will man sich dann eine Bratwurst und ein Bier holen und keine Kartenzahlung.
Ah. Ich dachte unter einen Zehner. Wäre auch krass gewesen.
und dann ging es erstmal los. Ey, hast du noch Bargeld? Ich schick's dir per PayPal. Ja, und dann
ging erstmal die Suche los nach Bargeld.
Wie ist denn das Stadion so? Ich war selbst noch nicht da.
Schön da, oder? An sich ganz geil. Also du kommst rein und musst dann erstmal ein paar Treppen hochgehen. Also das Spielfeld ist höher gelegen als der Eingang.
Ja.
Ach krass.
Also du gehst quasi Treppen hoch und bist dann quasi so auf Kopfhöhe vom Platz.
Genau.
Ich glaube, so zeichnet sich das in jedem Block dort ab.
Ja. Aber der Gästeblock, muss man sagen, ist schon geil gelegen.
Mhm. Du hast halt keine Mundlöcher, ne? Auf jeder Tribüne hast du halt nur so Geraden,
genau.
Weil der Eingang halt unter der Tribüne zum Hochkommen ist.
Schon eigentlich ein geiler Gästeblock, dieser Sitzplatzbereich, der so schräg hinterm Tor ist.
Wurde ja auch schön eingerahmt zu Beginn des Spiels.
Ja.
Ja,
muss man sagen.
Und das halt auch ganz schön. Also du merkst, dass alle nah dran sitzen oder stehen. Das Dach ist relativ tief und dementsprechend halt das auch ganz ordentlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Trend ist, aber auf Einwegbecher jetzt Pfand zu nehmen. Mhm. 80 Krass. Cent auf so einen dünnen
Einwegbecher.
Diese dünnen Plastikbecher, diese Einwegdinger.
Krass, Wabbelbecher.
So Wabbelbecher, 80
wir
Cent.
Haben auch, wir haben auch drüber gesprochen, was es für einen Sinn hat. Der Verkäufer meinte, die wollen damit sicherstellen, dass die Becher auch zurückkommen.
Am Ende rein Abzocke oder vielleicht auch wie bei Bierpong. Also erst wenn der Becher kaputt ist, wird er dann weggeschmissen nach Jahren.
Genau.
Also vielleicht habt ihr auch einfach
auch noch mal gewaschen.
Ein bisschen, genau, ein paar durchgespült.
Also nächstes Jahr mit so fahren wir dann mit 10 Stangen Einwegbechern hin.
Ui.
Dann holst du das Geld wieder rein.
Ja, die Kontrollen lassen es, glaube ich, auch zu. Ich habe lange nicht mehr so lockere Kontrollen erlebt wie dort.
Echt? Ja, stimmt doch.
Die war relativ easy.
Ja, mit Hannover kommen doch auch immer entspannte Fans.
Ja, stimmt.
Was soll man machen? Ja, klar. Hannes, du hast das Spiel ein bisschen genauer für uns geguckt. Willst du mal einen kurzen Abriss machen? Was haben wir da gesehen?
Auf jeden Fall. Also, ich habe dir das auf dem Schirm gehabt, dass die beiden Tabellenführer der Aluminium-Tabelle gegeneinander gespielt haben.
Nein.
Aber hat sich ein bisschen bestätigt gestern.
Ja, tatsächlich. Wie auf Platz 1, Magdeburg auf Platz 2, auch schon vorm Spiel. Aufstellung, die kam, Gianni hat wieder fleißig aktualisiert um 17.30 Uhr, bis das Handy geglüht hat. Von dir kam vorher schon eine, ich weiß gar nicht, was deine Quelle war, aber die war korrekt, glaube ich.
Ja, die war korrekt. Ich kann es aber direkt mal nachgucken, was da die Quelle war.
Also die App kenne ich nicht.
Nee, die hat mir irgendwann mal Henne empfohlen.
Sofascore?
Es ist Livescore.
Livescore, okay.
Also das geht wirklich ziemlich zackig.
Ah, geil. Genau, also Aufstellung so wie von Gianni predicted. Keine Änderung, außer dass Saad für Bundu gestartet hat. Etwas überraschend, dass Bundu gar nicht im Kader war. Genauso wenig wie Allgeier und Nielsen. Tietz hat später gesagt, dass das leistungsbedingt, dass er erst leistungsbedingt nicht in den Kader geschafft hat. Er hat sich die Woche angeschaut und überlegt, wie er rotieren könnte und gesagt, für Bundu reicht es nicht. Ocon war wieder im Kader. Und genau, das sind so die Änderungen, die es im Kader bzw. in der Aufstellung gab. Und dann, genau, wie du es eben schon angedeutet hast, gab es zu Beginn des Anpfiffs direkt zwei sehr geile Pyro-Shows von den 96-Fans. Das hat auch, glaube ich, die Stimmung nochmal gut eingeheizt.
Nur die waren ein bisschen kalt geworden in den 9 Minuten Pause.
Eingeläutet und unterbrochen, ja.
Ja, mir ist nicht kalt geworden, weil ich hatte beizware Sohlen.
Stimmt. Stark.
Ey, so Klicksohlen, die sind ja so ein, das ist so ein Gamechanger.
Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die nur fürs Skifahren. So.
Ja, die legst du dir ja, wenn du aussteigst aus dem Auto, zack, legst du die rein. Dann bleiben die so 3 bis 4 Stunden richtig heiß.
Krank.
Dann hast du schön warme Füße.
Ganz kurz, habt ihr die PK nach dem Spiel gesehen?
Nee.
Der Magdeburg-Trainer, der hat sich auf jeden Fall, der war nicht ganz so erfreut über die lange Unterbrechung, hat ihm, glaube ich, so ein bisschen, ja, nicht ganz so geschmeckt.
Ja, das hatte ich gelesen, er hat Titz nicht beglückwünscht.
Nach dem Spiel?
Ja.
Ah, okay.
Er hat es einfach so ausgesessen und direkt gestartet. Das fanden ein paar 96-Fans gar nicht lustig, dass man uns nicht gratuliert, wenn wir gewinnen. Genau, dann gab es mit der zweiten Minute dann 11 Minuten Unterbrechung, knapp oder 10. Und dann haben wir relativ zügig gut gestartet. Direkt nach Wiederanpfiff sollte Aseko dann auch zünden. Und zwar ein Schuss aus zentraler Position, der allerdings direkt geblockt wurde. Und mit diesem Angriff haben wir eigentlich auch relativ schnell so die Spielkontrolle übernommen. Ja, dann sollte es auch das erste Mal gefährlich werden in der 21. Spielminute. Da hat Noll wieder in seiner besten Manier einen langen Abschlag auf die rechte Seite geballert und Kellmann sich wieder ebenfalls in seiner besten Manier bullig reingestellt.
Das konnte man aus dem Gästeblu auch wunderbar beobachten.
Ja.
Also mit welcher Wucht er da in diesen Zweikampf gegangen ist.
Hat sich da reingestellt und so konnte der erste Ball nicht abgefangen werden. Der Verteidiger hat den Ball dann angenommen. Jokota hat sich da richtig gut durchgebissen, hat dem Magdeburger den Ball vom Fuß gespitzelt, mit gutem Zug zum Tor und dann knapp am linken Pfosten vorbei. Hätte natürlich geschmeckt, wenn wir da schon in Führung gegangen sind. Was mir relativ früh aufgefallen ist, ich glaube, dass Gita den Manndecker für Artig übernommen hat.
Ja.
Weil Artig hat sich sehr oft sehr tief in die eigene Hälfte fallen lassen und Gita ist dem auf Schritt und Tritt gefolgt.
Ja.
Und das sollte auch gut klappen, weil der hat dem gut irgendwie die Bälle abgekämpft und der war relativ wenig zu sehen, Artig, bis zur Mitte der zweiten Halbzeit. Dann kommen wir zu der ersten Szene, über die wir gleich mal diskutieren müssen. Nicht das erste Mal diese Saison, aber Tomjak hat damit zu tun. Und zwar kommt in der 31. Minute Zukowski nach einer Hereingabe von Mattissen frei zum Kopfball und köpft nur knapp am Tor vorbei. Und dann hat Tomjak sich direkt zu Gita gedreht und die zusammengefaltet. Gita hat es überhaupt nicht geschmeckt. Der hat auch direkt Kontra gegeben. Mhm. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeguckt und mir ist aufgefallen, dass Tomjak sich zweimal an Gita davor gewandt hat, in den zwei Situationen davor, und ihm gesagt hat, du nimmst Zukowski, du gehst darauf, du stellst ihn zu. Und dann kam die Flanke rein und keiner von beiden stand da. Ich glaube, das hat ihm nicht geschmeckt, dass er vorher zweimal gesagt hat, hier, kümmere dich um den. Und dann stand er da dort trotzdem und kam frei zum Kopfball. Was sagt ihr dazu? War ja nicht das erste Mal, dass er...
Also ich finde erstmal die Herangehensweise von Tomjak schwierig. Wenn man sich die Szene anguckt, wie die beiden aneinander geraten, bleibt Gita da sag ich mal, sehr bei sich, ist auch irgendwie bockig und ne, ihm gefällt das auch nicht so, was Tomiak ihm da sagt, aber Tomiak geht ihn viel, viel, viel körperlicher an.
Er ist richtig entgegengegangen, ja.
Und das fand ich echt schwierig, das finde ich überhaupt gar nicht geil. Und selbst wenn die da vorher irgendwie ein Gespräch geführt haben, zieht man es am Ende, finde ich, auf dem Platz offen nicht so durch. Das kann man dann irgendwie danach besprechen. Außerdem muss ich sagen, in der Szene steht Tomiak ja quasi viel näher zum
viel
Ball.
Besser, ja.
So, ne? Also, und Gita hat eigentlich auch noch 1,5 Meter hinter sich einen Spieler, den er eigentlich verteidigen muss. Ich glaube, Odenne kommt gut mit rein dann mit dem Außenspieler. Also der war gedeckt. Das heißt, eigentlich waren da 3 Spieler auch von Magdeburg, die zu decken waren. Und dann gehört der Ball und der Stürmer eigentlich dann von Magdeburg für mich zu Tomiak. Also bin ich auch mal gespannt, wie solche Szenen überhaupt, oder es würde mich interessieren, wie solche Szenen überhaupt mal dann auch in der Kabine oder auch danach besprochen werden, ne? Weil das kann ja eigentlich jetzt auch nicht gefallen.
Nee, und wie gesagt, Tomiak ist nicht das erste Mal irgendwie mit seinem Unmut auf dem Platz aufgefallen, und wenn die sowas klären und irgendwie sich ankeifen wollen, dann ist wahrscheinlich nach dem Spiel die bessere Zeit dafür. Dann in der 38. Minute, wir gehen 1-0 in Führung, und Kellmann köpft an der Mittellinie den Ball außen zu Uden und geht dann direkt in Antritt. Der hat einen Vollsprint eingelegt und Uden hat dann direkt den Ball auch lang auf Kellmann gespielt. Einen richtig geilen Steilpass, und Kellmann legt dann sehr uneigennützig auf Yokota. Ich dachte ganz kurz,
Der kommt zu kurz.
Mhm. Er hat sehr langsam gespielt. Ja. Dann waren noch mal 2 Magdeburger, aber Yokota hat sich da gut reingeballert.
Ja.
Und dann mit einem, irgendwie ein typischer Yokota-Jubel. Er hat dann so ein
Er ist so ein bisschen drüber, ne? Ich habe da gestern
drüber
nachgedacht, ne? Was ist das für eine Szene, und findet er sich wirklich richtig geil auch? Also findet er sich richtig geil?
Ich glaube, in dem Moment weiß er nicht, wie er jubeln soll. Der hat sich sowas nie überlegt.
Wie McGregor damals, wo er in den Käfig reinmarschiert ist.
Ja, genau.
So tanzt er da rum.
Musste ich ans Derby denken, wo er dann auch einmal kurz den Ball so hochnimmt, noch einen Nokocha macht und dann da so zwei, dreimal provoziert.
Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt, aber ich habe es gefeiert. Also ich fand es witzig.
Also, die Magdeburger fanden es gar nicht witzig.
Nee, wahrscheinlich hat er das deswegen auch gemacht.
Ja, die haben ihn dann direkt ein bisschen bepöbelt.
Da macht es noch mehr Spaß.
Genau.
Ganz kurz, das Tor entstand auch in einer Überzahlsituation. Der war irgendwie außer Gefecht, der hat irgendwie eine blutige Lippe gehabt oder so.
Und stimmt,
dem
der
Moment,
wurde draußen behandelt.
Korrekt, da hat sich der Trainer im Nachgang auch noch darüber aufgeregt, dass die Verteidigung von denen so dumm ist und in so einer Situation lang Ball schlägt.
Mhm.
Den dann halt Hannover als nächstes Kopfballduell haben sie zwar nicht gewonnen, aber ich glaube, der zweite Ball, den hat sich Nawrocki dann geschnappt. Und dann, wie du gerade erwähnt hattest, ging dieses einleitende Spiel los.
Stimmt, Müller ist mit Aseko zusammengeknallt, musste draußen behandelt werden, und dann hat 96 es gut gemacht.
Ja, die Ordnung hinten hat überhaupt nicht gepasst, und in dem Moment hat es Hannover gut genutzt.
Perfekt. In der 2. Minute der Nachspielzeit hat Uden dann mit sehr guter Übersicht nach kurzer Ablage auf Saad die Übersicht im 16er behalten und die Seite gewechselt, einmal durch den 16er gechippt, wo dann Yokota stand. Und der das Ding dann perfekt, will man meinen, ans Lattenkreuz zirkelt. Hatte auf jeden Fall mal wieder Traumtorpotenzial und wäre ihm vergönnt gewesen. Ist leider nicht dazu gekommen. Und dann ging die Nachspielzeit noch weiter. Und Noll glänzte einmal am kurzen Eck und pariert einen Schuss von Zukowski mit dem Fuß. Noll insgesamt, glaube ich, wieder einen sehr positiven Beitrag zum Spielgeschehen geleistet. Dann nochmal in der 9. Minute der Nachspielzeit haben wir noch eine Ecke, die über 2 Stationen auch im Tor landet, allerdings abgepfiffen wurde aufgrund eines Offensivfouls von Kellmann. Ja, braucht man jetzt nicht viel drüber diskutieren. Mancher Schiri hätte es nicht gepfiffen, weil es ein kleiner Schubser war.
Also ich finde, Yokota hat ja bei dieser ersten Chance da in der 20. Minute auch den Verteidiger ein bisschen angeschoben. Und das sah jetzt bei Kellmann nicht viel schlimmer aus, muss ich sagen.
Nee.
Also eigentlich ist das für mich ein ganz normaler Körperkontakt gewesen.
Aber wir sind trotzdem halbwegs guter Dinge in die Pause gegangen. Wie war euer Gefühl bis dato? Hattet ihr irgendwelche Wechselwünsche? Wart ihr mit irgendwem komplett unzufrieden, Gianni?
Nee, nicht direkt. Ich war soweit zufrieden. War so eine sehr dominante erste Halbzeit. Und ja, von meiner Seite gab es da jetzt nicht wie im Spiel gegen Düsseldorf irgendwelche Wünsche. Da hatte ich ja den Wunsch, Bundo bitte raus.
Mhm.
Den Wunsch hatte ich jetzt bei dem Spiel erstmal nicht.
Ich auch nicht, aber am Ende des Tages, alte Leier, gehst du mit 1-0 in die Pause und musst eigentlich 2-0 oder 3-0 führen, ja, oder safe. Vielleicht ja. auch 3-1 dann, ne, mit der Szene da in der 31. von Magdeburg. Deswegen ist mein Gefühl jetzt zurzeit immer nicht mehr so sicher wie vor noch vor ein paar Spieltagen, wenn wir geführt haben. Aber ja, sie haben es ja gut gemacht bis dahin.
Absolut. Dann gab es trotzdem einen Wechsel und zwar kam Weißhaupt für den, wie ich dann später erfahren habe, angeschlagenen Yokota, der nach einem Stoß in den Rücken nicht weiterspielen konnte. Das, was ich heute jetzt irgendwie schon gelesen habe, ist, dass erstmal nichts Langwidriges, deswegen hoffen wir, dass der jetzt wieder schnell fit ist. Und direkt nach Wiederanpfiff bekommt Kellmann die nächste Chance durch einen unfreiwilligen Doppelpass mit Neuenberger. Da hat er sich auch wieder gut behauptet und will an Neuenberger vorbei. Der verstokelt den Ball und er landet wieder bei Kellmann. Und Kellmann schließt gut ab auf den langen Pfosten und er touchiert noch den Pfosten und rutscht nur knapp an seinem 12. oder 13. Saisontor vorbei.
12.
12. Dann in der 53. Minute Neul mit sehr kritischem Pass auf Aseko, was dann zum Tor führen sollte, zum 1:1. Ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, die Szene. Wenn nichts passiert wäre, hätte, glaube ich, keiner danach gesagt, oh, Neul, der war aber gefährlich, weil für mich war das erstmal ein typischer Aufbau durch die Mitte. Aseko war dann relativ schnell von 4, 5 Magdeburgern umzingelt, hat den Ball dann verloren und Artig nutzt das aus, schlenzt den Ball dann eiskalt um den etwas vorm Tor stehenden Neul herum. Und es steht 1:1. Eigentlich, ja, man muss schon sagen, nicht groß verdient, war durch einen Fehler, durch einen Aufbaufehler unsererseits verschuldet. Würde da jetzt aber nicht Neul die ganz große Schuld zuweisen, weil, wie gesagt, für mich war das ein typisches Aufbauspiel durch die Mitte. Hätte auch gut gehen können. Aseko hat dann den Ball ein bisschen verdaddelt.
Ja, waren beide, ne? Ich meine, Aseko, wenn er die Erfahrung hat, haut er den einfach weg und guckt danach zu Neul und sagt, hast du einen Schaden, mit dem Ball so zu spielen? Er wollte es halt spielerisch lösen. Ja, haben beide einen Anteil dran.
Absolut. Also ich habe schon deutlich gefährlichere Bälle von Neul gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, ja, war kacke. Werden sie auch draus lernen. Aber es sollte nicht lange dauern und wir gehen 3 Minuten später in der 56. Minute mit 2:1 in Führung. Direkte Antwort, Leopold mit sehr starkem Antritt, schräg auf den 16er. Also da muss man auch sagen, der hat mehr und mehr Offensivaktionen, Leopold. Und legt den Ball auf Saad. Der stolpert den Ball dann so ein bisschen zurück zu Leopold und Leopold direkt mit links abgeschlossen. Eigentlich in bester Stürmermanier. Nicht lange überlegt, direkt nicht geschossen.
Lange fackelt, ja.
Nicht
überlegter
lange fackelt.
Abschluss.
Überlegter und wirklich mal geschossen.
Ja.
Ne, also Saad hat sich da wieder ein paar Mal festgespielt auf den Außen und Leopold Enzo hat dann einfach mal abgezogen mit seinem schwachen Fuß und es stand 2:1. War auch sehr geil, weil es vorm Gästeblock war. Ja. Leopold kam dann mit den Auswechselspielern und so vor den Gästeblock gelaufen. Habe ich ihm sehr gegönnt, aber er soll sich nicht zu sehr ins Rampenlicht spielen, bitte, weil sonst wird es im Sommer für uns kritisch.
Das könnte passieren.
Dann in der 64. Minute wieder grandios gemacht von Kellmann. Er verlängert einen Einwurf auf der rechten Seite. Lang auf Weißhaupt. Ich weiß nicht, Kellmann fällt mir nichts mehr ein, der gefällt mir so gut.
Ja. Jeder Ball, der lang nach vorne geschlagen wurde, der kann
sich fast drauf verlassen.
Hat Magdeburg nicht unter Kontrolle bekommen. Jedes Mal, wenn Kellmann mit im Spiel war, gab es bei denen Probleme, diesen ersten Ball zu kriegen oder auch den zweiten.
Ja, und so soll es bei diesem Einwurf dann auch sein. Weißhaupt zieht dann gut zur Grundlinie, legt den Ball sehr straff fürs Hart auf und der dann abschließt und den Ball rechts am Pfosten vorbeizieht, auch relativ knapp. Schade, weil danach sollte Magdeburg wieder ein bisschen übernehmen und das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir da irgendwie hätten den Stecker ziehen können.
Und Weißhaupt hätte auch mal seine erste große Szene gehabt, das wäre, glaube ich, auch gut gewesen.
Beide, ne? Weißhaupt und Saad, irgendwie, das wäre geil, wenn die beiden dann da im Doppelgespann irgendwie noch den Sack zumachen könnten. Sollte nicht so kommen, dann hat Magdeburg, wie gesagt, ein bisschen das Ruder übernommen und kurz darauf, ich habe mal gesehen, zur Halbzeit stand es 0:3 Ecken, also für uns 3-0. Und in der zweiten Halbzeit hat Magdeburg aufgedreht und hat 6 Ecken noch rausgeholt. Spricht so ein bisschen Bände für die zweite Halbzeit. Die Ecken, die dann folgen sollten, waren alle drei nicht sonderlich gefährlich. Die eine hat Noll auch noch gut pariert, rausgefaustet. Und in der 71. hat Kellmann dann wieder keine Puste gehabt und Pichler sollte für ihn kommen. Mhm. Aseko ging raus und STT kam, der für mich eigentlich insgesamt ab dieser Einwechslung nicht super auffällig war.
Also ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, dass ich ihn mal aktiv sehe, weil ich auch Bock hatte zu sehen, wie er spielt. Und ich hab's nicht hingekriegt. Also der hat keinen Ball gehabt und kaum eine Aktion. Ich finde aber auch Aseko übers gesamte Spiel hinweg wenig, ne? Weswegen ich mittlerweile fast überlege, ob es die Position ist, die nicht gut bespielt wird von uns, ne? Oder ob es wirklich am Spieler liegt. Ja, oder ob diese Position halt einfach irgendwie so ein bisschen im Nichts wabert.
Ich gebe dir komplett recht, Leopold, ohne dass ich ihn jetzt als Zehner irgendwie betiteln möchte, aber der hatte gefühlt mehr gefährliche Offensivaktionen als STT und Aseko.
Ja.
Dann arbeitet Magdeburg mit der Einwechslung von Pichler ab der 71. relativ doll am Ausgleich. An der 76. scheitert Mattesen für Magdeburg auch am Querbalken. Das hat sich das Pech wieder ausgeglichen und es stand 1-1, was die Aluminiumtreffer anging. Und in der 79. Noll wieder mit sehr, sehr starker Parade nach einem flachen Schuss von Grieb. Den pariert er mega gut. In der 80. kommt Kokolo noch für Saad. Saad insgesamt finde ich mit positiver Entwicklung. Hat jetzt noch nicht so seine ganz große Show, aber ich habe das Gefühl, der kommt immer besser ins Spiel. Dann in der 87. macht Magdeburg nochmal Druck. Zwei Eckbälle gibt es, wie überstehen wir aber problemlos. In der 90. kommt Taibi nochmal für Oden. Es gab etwas überraschend 6 Minuten Nachspielzeit. Ich wusste nicht so richtig, wo die herkommen. Neu wurde einmal noch irgendwie behandelt, aber insgesamt dann für uns auch die Pressingphase von Magdeburg eigentlich relativ ungefährlich überstanden. Und dann war die letzte Aktion Leopold eigentlich mit genau der gleichen Situation, wie sie zum 2-1 geführt hat. Er zieht wieder schräg zum 16er, wartet ein bisschen auf den Kontakt, den gab's, lässt sich fallen und wichtigen Freistoß noch knapp vom 16er rausgeholt, den tritt er dann auch selber. Der Torwart hat die Ecke geahnt und dann wurde abgepfiffen. Und was mir aufgefallen ist, dass wir das Spiel mit nur 43% Ballbesitz gewonnen haben.
Ja. Genau, und gegen Düsseldorf auch nur 50%.
Genau. War das eure Wahrnehmung? Hättet ihr mehr getippt?
Nee, war schon meine Wahrnehmung aufgrund der zweiten Halbzeit. Ja. Und mir fällt sowieso auch ein bisschen auf jetzt, dass nicht zwingend mehr der absolute Ballbesitzfußball in der Rückrunde gespielt wird von uns. Ne? Also wir gucken auch schon mal, dass wir nicht den Fehler begehen müssen sozusagen, damit der Gegner an den Ball kommt, sondern lieber die Fehler wieder ein bisschen selbst provozieren. Ich finde das ganz gut. So muss ich sagen, dass man es da ein bisschen geändert hat.
Dann ist mir in der Recherche noch aufgefallen, das wusste ich auch nicht, aber es wird spannend für den nächsten Spieltag. Es gibt zwei Stammspieler, die jetzt mit 4 gelben Karten vorbelastet sind. Das sind einmal Gita und Aseko.
Ach ja?
Beide 4. gelbe Karte im Spiel bekommen. Und könnte jetzt für die nächsten Wochen spannend werden. Also ein Aseko kann sich vielleicht zusammenreißen, aber gerade ein Gita, für den könnte es natürlich jetzt gefährlich werden, auch mit Hinsicht auf das Spiel in Kiel. Hoffen wir, dass der irgendwie von seiner 5. gelben Karte verschont bleibt. Sonst müsste vielleicht Uden die Schuhe schnüren und wieder von Anfang an spielen.
Ocon.
Was habe ich gesagt?
Uden.
Natürlich Ocon.
Ich denke mal, als Innenverteidiger in einer Saison keine 5 gelbe Karten zu bekommen, ist schon eine Leistung.
Natürlich.
Also, es wird früher oder später drauf hinauslaufen. Ja, dementsprechend soll der Bursche sich bitte
absolut
nicht zügeln.
Nee, soll er sich auf gar keinen Fall. Genau, wir hoffen natürlich, dass wir die Spieler trotzdem gut überstehen. Ich hatte da jetzt ein bisschen Sorge in Anbetracht der Situation, dass wir die Aseko-Position irgendwie noch nicht so richtig gelöst haben. STT jetzt vielleicht auch nicht, bisher noch nicht die perfekte Lösung ist. Und wenn er dann ausfällt, dann müsste STT wahrscheinlich starten.
Ich hätte noch eine Idee.
Ich habe auch noch eine Idee. Ja, die würde ich mir auch aufheben.
Okay, ich bin gespannt, weil Fabis Idee, glaube ich, zu kennen.
Ja, habe ich, glaube ich, schon mal gedroppt.
Hast du, ja.
Ja, dann bist du durch, dann kommen wir mal zur Szene des Spiels.
Ja, genau, oder? Hätte ich jetzt auch gerade eingeleitet. Szene, Spieler des Spiels. Ich gebe mal an Fabi ab, weil, ja, du hast jetzt gefordert und da scheint ja was im Argen zu sein.
Da scheint was zu kommen. Also Szene des Spiels ist für mich tatsächlich die erste Großchance von Yokota, weil das die niedrig hängenden Früchte sind, wie man so schön sagt. Ne? Spielt er den Ball auf Saad rüber, führen wir 1-0. Und das ist dann für mich wieder, das habe ich oft erwähnt, der Qualitätsunterschied, mich dann eher für den Pass zu entscheiden als für den Abschluss, wenn ich weiß, da fällt die Bude sicherer. Deswegen möchte ich da ein bisschen Wasser in den Wein kippen, was die Yokota-Leistung angeht. Und mein Mann des Spiels, sage ich mal, ist Christian Titz bei diesem Spiel. Warum? weil wir zwei Mannschaften gesehen haben, die absoluten Titzfußball gespielt haben. Und da musst du doch so dicke Eier haben, wenn du da am Platz stehst und denkst, krank, hier sind gerade zwei Mannschaften, die spielen nur wegen mir so Fußball. Ne? Und das ist schon richtig krass. Die spielen beide attraktiv und verschieben krank in der Offensive mit schönen Passstaffetten. Beide setzen auf den Ballbesitzfußball. Ne? Wir haben es ja jetzt gerade besprochen, dass es sich bei uns vielleicht ein bisschen ändert. Vielleicht war es auch gegnerbedingt, aber ne, Magdeburg mit 57% gegen Aufstiegsaspiranten auch dabei, richtig stark. Das Tor von Magdeburg fällt durch ein sehr hohes Pressing, auch ein ganz klassisches Titz-Ding. Da haben wir in der Vorrunde auch ein paar Buden durchgemacht. Beide Torhüter haben extrem am Spielaufbau teilgenommen. Reimann mit 78 Ballkontakten und Neu mit 61. Beide standen auch sehr offensiv bei eigenem Ballbesitz. Und da muss ich sagen, Christian Titz, herzlichen Glückwunsch. Da hat jemand ja eine Art und Weise, Fußball zu spielen, etabliert.
Ich hatte gestern einen Anfall von Datenwahnsinn.
Einen geilen Anfall.
Hab euch zugespammt mit Analysen und Scouting-Zahlen. Und tatsächlich ist Noll auf Platz 2, was? Glaube ich, der Torhüter im europäischen Fußball mit den meisten Touches in 90 Minuten.
Ja, hast du gesehen, wer auf Platz 3 ist?
Ja, der Magdeburg-Torwart, Reimann.
Genau, ja.
Ich hatte es insgesamt geteilt, weil Elversberg noch. Der Elversberg-Torwart war noch mit in den Top 10. Heuer Fernandes auch noch.
Ja.
Also in Deutschland scheint dieser gesamte Trend des einbindenden Torwarts irgendwie ganz schön gehypt zu sein. Vielleicht ja aufgrund von Big Tits. Gianni, was ist denn deine Szene?
Ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Ich hab einmal die Szene vor Augen, wo Nawrocki den Herrn Artig einmal richtig umgerömert hat. Hat mich sehr erfüllt, weil ich den Kerl auf den Tod nicht abkann. Ich entscheide mich dann aber doch für die letzte Szene, die du, Hannes, gerade schon erwähnt hast, von Leopold. Einfach aus dem Grund, weil es ein extremer Knotenlöser war. Mhm. Nach diesem, ich sag mal, letzten Drittel, der ja, extreme Bauchschmerzen gemacht hat. Mhm. Wo sich Leopold den Ball schnappt, ihn wirklich treibt und dann das Foul nimmt, das extrem kluge Foul genommen hat. Hat nochmal die letzte Minute, glaube ich, rausgeholt und da wusste, glaube ich, jeder im Gästeblock oder auch vom Fernseher, okay.
Man hat es im Gästeblock extrem gemerkt, weil das war so die Erlösung. Da wussten alle, okay, das Ding gehört jetzt hier uns.
Ja. Spieler des Spiels, auch Leopold.
Geil, stark.
Hat er verdient.
Definitiv.
Und wir hatten ja am Sonnabend noch ein Spiel gegen Emden.
Stimmt.
Ne, da hat Titz die zweite Mannschaft antreten lassen. Wie findet ihr das grundsätzlich erstmal?
Ja, das war die zweite Reihe und ich finde es auch extrem gut, dass er den Ansatz hat.
Ich würde mal kurz ein bisschen Schnelldurchlauf durchs Spiel machen. Wir sind reingegangen mit Weinkauf, Ocon, Rogo und Blank auf den Außen, Allgeier und Mango tatsächlich. Mhm. STT und Taibi Mittelfeld. Taibi wurde dann gegen Atia ausgewechselt in der 46. Minute, das Vorspielen des großen Ägypten-Talents. Was wohl auch ganz gut geklappt hat, wie man so liest. In der Sturmreihe dann mit Bundu, Nielsen als Kapitän und Kokolo auf den Außen. Und ich gehe mal schnell durch die Tore. 1-0 Nielsen nach Vorlage von Allgeier. Dann gab es das 1-1 in der 12. In der 17. schießt Kokolo das 2-1 und in der 50. köpft Ocon das 3-1. In der 78. gibt es dann nach einer Ecke nochmal ein Gegentor. Was ich am spannendsten an diesem Spiel allerdings fand, weil ich ja doch mir ein bisschen immer mal wieder durch den Kopf gehen lasse, wie wir diese Abwehr auch nochmal anders hinkriegen, war, dass es in der 83. Elfmeter gab und der war leider verschuldet durch Ocon. Der natürlich potenziell einer ist, den ich auch irgendwie sehr gern mag von der Spielanlage, den ich immer mal gerne in die erste Mannschaft rotieren würde. Aber jetzt habe ich hier ein großes Ausrufezeichen dahinter, weil er auch, glaube ich, nach seinem letzten Startelf-Einsatz einen Elfmeter verursacht hat. Deswegen Augen auf, den hat dann Weinkauf aber gehalten. Gianni, wie findest du das? Ich finde das echt ganz cool. Zweite Reihe darf spielen. Müsste man da noch mehr Jugendleute irgendwie mit reinbringen in so ein Spiel?
Ja, also ich vermisse da ein paar Jungs aus der Akademie. Ich glaube, Bisho Mango hatte Minuten, der Atia hatte Minuten, aber mir fehlen da schon noch der ein oder andere aus der Akademie. Gerade die Jungs, die hier und da auch mal mit den Profis trainieren. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Junge sich da gut wertgeschätzt fühlt und auch die Bühne braucht, um vielleicht mal in so einem Wettbewerbsmodus vorspielen zu dürfen.
Ja. Ja, das Gefühl hatte ich auch, auch als ich die Auswechslung gesehen habe, dass da nicht so richtig was aus der Akademie dabei war. Ja, eigentlich schade. Aber jetzt meckern wir schon wieder, eigentlich finden wir das ja cool, dass er sowas
auf jeden Fall.
Also alle so ein bisschen auf Wettbewerbsniveau zu halten und jeder kann sich in einem Spiel auch zeigen am Wochenende. Das macht, glaube ich, auch was mit der Stimmung.
Eine letzte Frage noch zu Magdeburg, bevor wir das Thema schließen. Mhm. Es gibt einen neuen Elfmeterschützen. Habt ihr es gehört?
Nee.
Okay, wurde gedroppt in der PK nach dem Spiel.
Ach, echt?
Ja. Ich war aufmerksam. Es gab eine Frage bezogen auf das Tor von Leopold.
Ja.
Und der Christian Tietz, der hat auf die Frage geantwortet, dass er, ich weiß nicht genau, wie er es umschrieben hat, auf jeden Fall gab es da ja diesen Kontakt mit Saad und ich weiß nicht welchem Innenverteidiger von Magdeburg. Mhm. Und der Tietz hat gesagt, wenn er den Ball nicht reingemacht hätte, der Enzo, dann hätte er höchstwahrscheinlich danach die Möglichkeit bekommen mit einem Strafstoß.
Ah ja. Ah.
Also Enzo jetzt neue Nummer 1. Enzo auf die 1 bei Elfmetern.
Perfekt.
So wie wir gefordert haben. Also man merkt wieder, der Christian hört zu.
Ja.
Der Christian hört unseren Podcast. Genau, dann kommen wir jetzt mal aus dem kalten Deutschland in warme, warme Erinnerungen aus der Vergangenheit.
Alte Liebe, History.
Ja, ich habe ja bei euch schon gedroppt, worüber ich heute sprechen möchte. Trotzdem schicke ich mal vorweg nach draußen. Wisst ihr noch, was am 3.11.2011 war? Am 3.11.2011 reisten so roundabout 10.000 bis 12.000 Hannoveraner gen Norden nach Kopenhagen über diverse Wege und wollten da ein Auswärtsspiel, das den Rückrundenauftakt ihrer Mannschaft Hannover 96 gegen den FC Kopenhagen im Parkenstadion sehen. 27.853 Menschen sollten es insgesamt werden, die dieses Spiel gesehen haben. Und wir hatten, Hannes, wir beide waren da. Gianni, du hast es mit Sicherheit mit viel Leidenschaft und Feuer dann hier in Hannover geschaut.
Definitiv.
Ich glaube, wir hatten dann die gesamte Kurve mit einem Teil der Haupttribüne noch, war komplett Hannover. Die Stadt war massig voll und die Anreise war schwarz-weiß-grün, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und ja, dieses Spiel ist ja allein deswegen schon legendär, weil in Kopenhagen nun mal das Telefon schellt und Lars Stindl, wir erinnern uns alle, in der 74. Minute mit dem 2:1-Treffer vor der Kurve genau dieses Telefon sich dann ans Ohr gehalten hat. Und ja, romantischer kann so eine Geschichte, glaube ich, nicht laufen. Hannes, was war das für dich für ein Auswärtsspiel? Was ist das für dich für eine Erinnerung?
Also der gesamte Europapokalzeit ist für mich eine der intensivsten Erinnerungen, die ich an 96 habe, wenn nicht sogar in meinem Leben. Genau, es war in meiner Zeit eine Phase, wo ich bin selber noch zur Schule gegangen und habe alles Mögliche versucht, um irgendwie an Geld zu kommen, um mir diese Spiele reinzuziehen. Ja. Und habe es dann auch immer hingekriegt. Wir sind mit meinem besten Kumpel, damals gibt es noch Fotos, wie wir die Pfandbestände unserer Eltern geplündert haben, wie wir Pfand abgegeben haben, um uns Flüge in die Ukraine buchen zu können. Und Kopenhagen gehörte auch zu so einem Spiel. Ich werde es nie vergessen, wie wir in der Nähe dieses kleinen Hafenkanals, der so in die Stadt reingeht, wo auch viele Bars sind. Da ist ein ganz großer Platz mit so einem Rondell und mit einem Brunnen oder so oder einer Statue in der Mitte. Und da standen 10.000 Hannoveraner und haben gefeiert.
Das ist ganz lustig, ne? Weil wir wollten auch zu diesem Platz gehen. Sind wir auch, aber wir hatten schon so doll ein Hängen, dass wir so viel zu spät waren, dass dieser Platz nur noch voll verwüstet mit Plastikblästern und sonst, aber komplett leer. Ja. Es war gar nichts mehr. Das heißt, bei uns war dann Hackengas angesagt, um zum Spiel zu kommen.
Okay, geil. Ja, ich kann mich daran erinnern. Wahnsinn. Und dann sind wir, und das werde ich auch nie vergessen, weil es sondern es wird safe der größte Fanmarsch sein, an dem ich jemals teilgenommen habe. Wir sind mit knapp 10.000 Leuten von diesem Platz zum Stadion gezogen. Und ja, die ganze Stadt war schwarz-weiß-grün, eine Spur der Verwüstung hinterlassen in Kopenhagen und ja, einfach Fußballromantik pur.
Die Ausgangssituation war auch nicht schlecht. 96 hatte in der Hinrunde quasi der Europa League 0:0 gegen Lüttich gespielt, zu Hause gegen Poltawa gewonnen in der Ukraine. Du warst da auch schon dabei?
Ja.
Krass. Und dann zu Hause 2:2 gegen Kopenhagen gespielt. Die Ausgangssituation sah so aus, dass mit einem Sieg gegen Kopenhagen man sich absetzen konnte. Lüttich war relativ weit vorne schon weg. Und man kam aber auch mit 2 Niederlagen aus der Bundesliga im Gepäck. Also es lief nicht so ganz rund. Und auch in dem Spiel sollte es dann nicht so super starten. Die ersten 45 Minuten waren kein Highlight. Und dann in der 67. Minute hatten Doje getroffen für Kopenhagen. Ich weiß noch, es war genau auf der gegenüberliegenden Seite von uns. Ich habe diese Szene noch sehr genau vor Augen. Und es hat erstmal so ein bisschen gedrückt, muss man sagen, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte man nicht so richtig das Gefühl, dass wir uns da jetzt hart reinbeißen können. Aber wer sollte es sonst sein? Jan Schlaudraff in der 71. Minute direkt schon mit dem Ausgleich. Und dann in der 74. Minute haben wir es alle noch vor Augen, wie Lars Stindl sich den Ball über den Verteidiger hebt, um ihn dann mit dem linken Fuß rein zu zimmern. Das Spannende, alle Tore mit dem linken Fuß geschossen, alle drei an diesem Spieltag. Und ich erinnere mich, in der 74. Minute, als Stindl getroffen hat, ich war mit vier Freunden da und einer von denen haben wir, glaube ich, dann so 3, 4, 5 Reihen weiter vorne dann irgendwann wieder eingesammelt nach dem Jubeln.
Ich wollte es gerade sagen.
Da ist ja einfach alles explodiert.
Die Leute sind nach vorne gefallen. Ja. Das war so geil. Das war ein Traum.
Und ich muss auch sagen, das war schon, du hast gesagt, die Stadt war schwarz-weiß-grün. Ich meinte vorhin schon, der Weg war schwarz-weiß-grün, weil wir sind nach Puttgarden gefahren damals, um überzusetzen mit der Fähre. Und an der Fähre hingen einfach 96 Banner runter, während wir darüber gefahren sind. Geil. Und das war, es war einfach irgendwie alles krass. Und wenn man dann schon mal in Kopenhagen ist, bleibt man ja auch noch ein bisschen abgerundet, hat nämlich für mich diese ganze Reise, dass am Freitag der Start von Jyllebrygg in Dänemark war. Und Jyllebrygg ist das Weihnachtsbier, was immer am ersten Freitag im November in Dänemark auf den Markt kommt, von Tuborg. Und dann fahren blaue Weihnachtstrucks durch Kopenhagen. So, und von da, dann wird von da Bier runtergereicht. Geil. Also es war für mich somit das Traumhafteste, was man an Auswärtsfahrt, glaube ich, erleben konnte.
Geil. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal über Poltawa reden. Wird bestimmt mal einen Anlass geben in einer der nächsten Folgen, aber weil du eben gefragt hattest und ich gesagt hatte, dass ich da noch zur Schule gegangen bin, einmal Shoutout und liebe Grüße an meinen damaligen Lehrer, der mich freigestellt hat. Ich habe dem gesagt, ey, ich bin ganz ehrlich, ich fliege nach Poltawa und es war meine Abi-Zeit und wir hatten da praktische Prüfungen und da hat er gesagt, da müssen wir sie nachholen und dann bin ich irgendwann mit dem völlig verregnet um Schulsportplatz gelaufen, ganz alleine. Alter, das war so, und ich wusste aber genau, wofür ich es gemacht habe. Und das war ein total feiner Kerl und der hat uns da eigentlich immer alle bestärkt in unseren Hobbys und Leidenschaften und der war selber großer Fußballfan. Und der hat gesagt, was soll ich jetzt sagen? Soll ich dir das jetzt nehmen? Und dann war klar, okay. Der macht sich unsterblich, der Typ.
Ich muss sagen, dass ich da auch so ein paar Lehrer hatte und so Bio-Unterricht bei Herrn Könnecke am Montag, die ersten zwei Stunden hießen schon auch erstmal 96-Analyse am Wochenende.
Geil. Vielen Dank für die Reise, Fabi. Und wir
gerne, gehen rüber. Ich hoffe, es ist warm ums Herz geworden
bei euch. Auf jeden Fall. Wir gehen rüber in die nächste Kategorie.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
So, dann hau mal raus. Ey, jetzt sind wir aber richtig gespannt, wie heiß es wird. Deine erste eigene Kategorie.
Meine erste eigene Kategorie, ja. Danke. Danke dafür. Danke, dass ich die Chance bekomme. zum Anlass habe ich mir genommen, um mich vielleicht indirekt bei meinem polnischen Kumpel zu entschuldigen, dem Herrn Nawrocki. Es wurde ja in der letzten Folge kurz angeteasert, dass mein Hot Take zur Rückrunde war.
Stimmt, deine Rückrunden-Prediction.
Meine Rückrunden-Prediction war, dass Nawrocki kein Spiel mehr für Hannover macht. hatte ich ja in der Folge schon kurz betont, war rein dem geschuldet, dass ich Panik davor hatte, weil er immer wieder muskuläre Probleme hatte, wie auch in der Vorbereitung. Mein Hot Take wird sein oder ist, dass wenn der Kollege Nawrocki fit bleibt, steigen wir auf.
Das ist ein Hot Take.
Das ist ein Hot-Tag, finde ich aber richtig, richtig geil, muss ich sagen.
Pass auf, weil ich habe auch ein
bisschen was auch mit meiner Startelf meiner nächsten.
Ich habe auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten vorbereitet und würde euch mal vielleicht erstmal die Frage stellen, bezogen auf Punkte mit ihm und ohne ihn. Also wir haben sage und schreibe 12 Spiele ohne ihn absolviert und mittlerweile 8 Spiele mit ihm. Jetzt könnt ihr mal tippen, wie viele Punkte haben wir ohne ihn geholt und wie viele Punkte mit ihm?
Also mit ihm, sage ich, haben wir 15 geholt und ohne ihn dann 20.
Ohne ihn in 12 Spielen haben wir 22 Punkte geholt und mit ihm dann die 13.
Dann löse ich es mal kurz auf. Also mit ihm waren es 12 Spiele, ohne ihn waren es 12 Spiele, 5 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen.
Ach krass.
Wohlgemerkt, der Saisonstart, also wir haben da ja glaube ich die ersten 4 Spiele gewonnen, die waren natürlich auch noch alle ohne ihn und danach gab es ohne ihn erstmal so eine kleine Flaute, bis er dann sein erstes Spiel für uns gemacht hat, wisst ihr noch welches?
Nee. Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Das Derby.
Ach echt, das war sein erstes Spiel?
Das war sein erstes Spiel, ne? Ja, das war sein erstes Spiel. Stark. Und auch direkt von Anfang an, also es war bei ihm nicht so, dass er irgendwie mal 30 Minuten bekommen hat. Ich glaube, er hat ein Spiel für die Amas mitgemacht. Und dann ging es direkt in dem Spiel. Der Spiele ging es dann für ihn direkt von Beginn an ja, für unsere Roten los. Und ja, dann haben wir tatsächlich jetzt, seitdem er einigermaßen fit ist, es gab da natürlich wieder eine kleine Flaute, mit ihm in 8 Spielen ebenfalls 5 Siege, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage.
Okay, also 17.
17 Punkte, korrekt.
War ich ja gar nicht so.
Ja, ein Schnitt, also mit ihm haben wir einen Schnitt von 2,12 und ohne ihn bei 1,5.
Ja,
also vom Schnitt her sieht man schon ganz gut seine Wertigkeit. Ich glaube, fast alle Spiele außer 2 war dann auch, waren neben ihm der Herr Tomjak und der Herr Gita, also die Dreierkette aus dem Gespann, macht auf jeden Fall einen extrem guten Job, was sich auch in den Zahlen niederschlägt. Ja, 3 Vorlagen gemacht, erst 2 gelbe Karten kassiert und was ich irgendwie bemerkenswert fand, er hat in den 8 Spielen hat er erst 11 Fouls begangen.
Gibt man so ein bisschen Mertesacker-Vibes.
Aber die, die er begeht,
aber
sind
dann knallhart. Die er begeht, sind dann wirklich knallhart.
mit Auge.
Ja, ich erinnere nur an das Spiel gegen Düsseldorf. Ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Ich weiß auch nicht, ob er heute spielen konnte, aber der hat auf jeden Fall gelitten. Ja, vielleicht noch ganz kurz auf den Zeitpunkt, als er wieder zu uns kam oder als er quasi für uns spielen konnte, war eine extrem heiße Phase. Es ging los mit Braunschweig, dann haben wir in Elversberg gespielt, dann kam Darmstadt, dann haben wir in Paderborn gespielt und dann gab es noch die Spiele Karlsruhe SC und Münster. Also es war natürlich auch eine extrem heiße Phase, die er mit seinem Beitrag ein wenig stabilisiert hat.
Ja, ich glaube auch bei so einem Nawotzki, den kriegst du nicht, wenn der nicht körperlich gerade ein bisschen struggelt und nicht ganz genau weiß, ob Fußball vielleicht wirklich was für diesen Körper ist, so, ne? Also und dann, ich meine, der ist von Celtic gekommen, hat vorher in der Werder Akademie da viele Jahre gespielt und ja, ich glaube, der ist vermutlich fast vielleicht zu gut für uns und deswegen hast du dann so einen Spieler, der macht dann vielleicht seine 18, vielleicht macht er auch, wenn es jetzt richtig gut läuft, seine 20 oder 25 Spiele am Ende, aber das ist ein Lotteriespiel gewesen, das finde ich, und man sieht es jetzt in den Zahlen auch, irgendwie aufgeht.
Auf jeden Fall. Wir haben auch eine Klausel für ihn, ne?
Ja.
Können die ziehen? Ich glaube 1,5 Millionen. Dann würde er im Sommer uns gehören.
Ohne Rückkaufoption?
Ohne. Ich glaube, also ohne, davon habe ich nichts gelesen.
Okay.
Vielleicht noch kurz ein Zitat. Kennt er wahrscheinlich in jedem Doppelpass fällt das vielleicht gern mal. Spiele gewinnt man in der Offensive. Meisterschaften beziehungsweise Aufstiege holt man mit der Defensive. Vielleicht darauf kurz geschaut auf die Tabelle. Wusstet ihr eigentlich, wie viele Tore Schalke geschossen hat?
Ja, sehr wenig, ne? Sehr, sehr wenig. Haben die überhaupt die 20 schon geschafft jetzt?
Ja, tatsächlich schon. Mittlerweile. Die haben 24 Tore geschossen. Ja. Kreuter führt. Unser Platz 18 der Liga hat mehr Tore geschossen als Schalke.
Krass.
Ja, warum steht Schalke oben? Schalke steht oben, weil die eine brutal stabile Defensive haben. Die haben 14. erst 14 Buden kassiert. Und wobei, das ist vielleicht das, was uns bis dato gefehlt hat. Oder zumindest in den Spielen, die wir nicht für uns entschieden haben. Die Stabilität in der Defensive.
Ja, danke dir. Ich bin mal gespannt. Es geht jetzt als nächstes hier zu Hause gegen Kiel. Hannes, du hast es dir ein bisschen angeschaut. Nawotzki wird mit Sicherheit wieder spielen. Auf was müssen wir uns da einstellen?
Yes, wir spielen am Sonntag um 13.30 Uhr zu Hause gegen Kiel. Diesmal anders, das heißt, da ist der Spieltag schon fast gelaufen. Wir können also nachlegen, hoffentlich. Kiel steht aktuell mit 24 Punkten auf Platz 11. Kiel hat zuletzt mit einem Unentschieden gegen Bielefeld und jetzt einer Niederlage gegen Fürth kann man sagen, schon regelrecht gepatzt, weil die Ansprüche waren auf jeden Fall deutlich andere. Und gestern hat man auch absolut wieder gesehen, woran es lag. Und man sieht es auch in den Daten und Zahlen und Fakten. Die Offensive ist bei Kiel das große Problem. Sie waren zuletzt sehr ideenlos in der Offensive und konnten insgesamt nur sehr wenige Chancen kreieren. Sie glänzen vor allem durch ihren Fleiß und machen ordentlich Kilometer. Sie machen nochmal 2 Kilometer mehr als wir und auch.
Schön bayerisch gerade.
Sie machen 2 Kilometer mehr als mir.
Als mir.
Sie machen 2 Kilometer mehr als wir und auch im Liga-Vergleich legen sie nochmal ordentlich was drauf. Das heißt, die Jungs sind sehr fleißig, laufen viel und darauf können wir uns einstellen. Wenn man sich die Ballaktion und Zweikampfwerte der Kieler anschaut, ist Kiel eigentlich der absolute Ligadurchschnitt. Mhm. Also da gibt es kaum irgendwie größere Ausreißer nach unten und oben. Aber vor allem bei den Toraktionen zeichnet sich ab, warum Kiel es aktuell nicht schafft, mehr Punkte einzufahren. Da lassen sie extrem viel liegen. Die X-Goal-Werte sind extrem schlecht. Bei denen ist es das ganz große Problem in der Offensive. Sieht man auch dann, wenn man sich gleich einmal die Torschützen anschaut. Wo sie uns noch deutlich überlegen sein dürften, sind die Luftzweikämpfe. Die führen sehr viele und sehr erfolgreiche Luftzweikämpfe. Das heißt, da dürften wir einmal gespannt sein, wie gut die langen Abschläge von Noll da vorne wirklich verarbeitet werden können. Das heißt, Kaymans Bullenkörper hatte ordentlich zu tun am Sonntag. Wenn man den Daten glaubt, hoffe ich, dass der lange durchhält. Wichtige Spieler bei Kiel, Bernhardsson, der jetzt schon, glaube ich, seit November oder Dezember mit einer Fuß-OP ausfällt, bei denen der absolute Schlüsselspieler als Rechtsverteidiger, auf den müssen sie weiterhin, ich glaube, bis März verzichten. Das sollte uns etwas zugutekommen. Top-Torschütze ist tatsächlich der Innenverteidiger David Seck.
Ach krass.
Mit 4 Toren, 2 davon 11 Meter.
Ich dachte, der ewige Skripski.
Ja, genau, will man meinen. Und das spricht halt absolut Bände, ne? Also mit Harris da vorne, der kommt da einfach noch überhaupt nicht an. Genau, sonst hast du es eben schon gesagt, Skripski und Olle Meffert vom HSV gekommen, dürften die beiden sein, die da so mit die Schlüsselspieler sind. Ja, das heißt, wir können uns, glaube ich, auf ein Spiel einstellen, in dem wir sehr viel Ballbesitz haben. Wir müssen mal schauen, ob wir dann wirklich mit unseren langen Abschlägen da vorne durchkommen oder ob wir etwas mehr kombinieren müssen und irgendwie über die schnellen Außen, mit unseren schnellen Außen da agieren müssen. Machen wir oder möchte einmal darauf hinweisen, dass wir uns auf jeden Fall die Luftzweikämpfe gerade in der Offensive dann einmal anschauen müssen, weil die Verteidigung da sehr aktiv und sehr stark ist und glaube, wir können wieder ein bisschen von den 43% abrücken und die Mehrheit des Ballbesitzes übernehmen und glaube aber, wir haben eine sehr gute Chance gegen Kiel und bin auch gar nicht so skeptisch wie Henne. Der hatte, glaube ich, einmal gesagt, dass Kiel unser Angstgegner aus den kommenden 5 Spielen sein könnte.
Das heißt, richtig gut ausgesehen haben wir gegen Kiel eigentlich nie, aber mein Gefühl ist auch jetzt echt nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja.
Wir sind aber auch immer in guten Phasen auf Kiel getroffen, ne? Also ja, jetzt sind die halt gerade mal schlecht.
Ja.
Also ich bin voll im Hype, ich muss mich auch bremsen, aber ich glaube, wir werden die richtig weghauen.
Ja, ich habe auch 4-0 im Kopf. Was sagst du?
Wow. Okay. Ja, los.
Ich habe
das mal jetzt 4-0.
Ja, ich sag 4-0.
Ich sag 3-0.
Ich sag 3-1.
Ein Kopfballtor?
Ein
Kopfballgegentor?
Ja, oder ein Elfmeter durch Seck.
Ja, wahrscheinlich.
Dann gehe ich mit 3-1, du mit 3-0 und Fabe mit 4-0. Wir sind gespannt.
Ja. So ist es. Und ich sage euch mal, wer dieses 4-0 auch macht für uns. Ne? Ich habe mir jetzt die Startelf mal überlegt fürs nächste Spiel.
Jetzt bin ich gespannt.
Und bei mir muss jetzt Tomjak raus. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne? Also solche Ansagen funktionieren für mich einfach nicht. Das ist für mich dann auch, weiß ich nicht, hat mit Mannschaftssport und Team nichts zu tun. Deswegen ist Nawrocki, cool, dass jetzt eben von dir angesprochen wurde, Johnny, mein neuer Abwehrchef in der Mitte.
Hat er auch ein Spiel gespielt?
Hat er ein Spiel gespielt,
wo genau. Tomjak, glaube ich, gelb gesperrt war oder verletzt war, ich weiß es nicht.
Und für Tomjak rotiert dann Blank für mich auf die linke Seite. Mhm. Ich hatte erst Okonda stehen, dann habe ich die Emden-Analyse mir durchgelesen, den Elfer gesehen und dachte ich, komm, Henry, mach du es. Und rechts würde für mich Gita stehen bleiben natürlich. Neubau und Oden auf den Außen, sie wechseln ja fröhlich hin und her, wie es gerade passt, also dann auch gerne weiter so machen. Wobei mir Oden und Jokota in der Kombination sehr, sehr gut gefallen. Und ich eigentlich auch mal gern sehen würde, dass wir Neubauer als Flügel richtig einsetzen. Das heißt, dass wir auch mal wirklich von der Grundlinie mit dem linken Fuß Flanken reinziehen können. Das machen wir, finde ich, noch zu wenig. Vor Neubauer und Oden dann im Mittelfeld natürlich Leopold. Auf den Außen habe ich Saad und Jokota. Die Zentraloffensive lasse ich nochmal frei, weil da habe ich mir am meisten mit mir gerungen. Und in der Spitze habe ich Kellmann. Und jetzt habe ich ja schon eben angedeutet, dass ich da vielleicht eine kleine Überraschung habe. Also ich hatte erst STT aufgeschrieben, dann habe ich das weggekritzelt. Als nächstes habe ich mir Aseko aufgeschrieben, habe ich auch wieder weggekritzelt. Und am Ende bin ich jetzt trotz fehlender Alternative dann für die Auswechslung auf der Bank bei Pichler gelandet.
Ja, habe ich mir. Das hast du
Pichler
tatsächlich
auf A10.
Das hast du schon mal gesagt.
Alter, Leute.
Also ich hätte gern Pichler auf A10, weil ich glaube, Kellmann wie Pichler sind Fußballer, die super antizipieren können. Und ich sehe den Kellmann in der Luft stehen und dann riecht Pichler schon, wo dieser Ball runterfällt. Außerdem spielt Pichler dann gegen seinen seine Ex-Kieler, auch schon mal gut. Und ja, das könnte ich mir echt gut vorstellen.
Ich bin gespannt. Also er hat ja, naja, die Position eines Neuners hat er eh nie bekleidet. Deswegen ist halt nur die Frage, ob er, wie er sich dann auf der 10 macht. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Picha die letzten Minuten gehumpelt ist und gegebenenfalls steht noch aus, ob der fit wird, hatte ich gelesen, gegen Kiel. Aber wenn dem so wäre, ich wäre sehr gespannt, wie das funktioniert.
Boah, kriegt Magenkrämpfe, wenn ich ehrlich bin. Also, Pichler auf hat 10 Leute, ey, der, also die Position, die Aseko immer besetzt hat, geht natürlich auch gern mal ein Stück weiter zurück, schnappt sich die Bälle und treibt die dann halt durch vielleicht den einen oder anderen Raum. Da sehe ich Pichler gar nicht. Also 0,0.
Ja, vielleicht wird es dann nicht die 10, sondern eher so der Zielspieler und die hängende Spitze.
Dann wäre nur die Frage, wenn, also was machen wir dann mit Kellmann? Du meinst, dass Aseko reingeht und Pichler vorrückt?
Nein.
Nee, ich meine, dass Kellmann und Pichler zusammen eher in der ersten
das
Reihe.
Das verstehe ich, ja. Aber ich meine damit, wenn Kellmann nach 60 Minuten wie Maike verpumpt.
Dann?
Macht er weiter.
Nein, wir haben doch x Offensivspieler da auf dem Platz stehen, ob jetzt nicht ein Zart oder ein Weiß habt oder sonst.
Die neuen
alle,
geht?
Können auch immer nach da rein rotieren. Okay. Am Ende spielen wir doch den Ball eh, wenn er nicht auf Kellmann geht, Tiki-Taka da irgendwie jedem irgendwie in den Fuß, solange bis er nicht reingeht.
Geil. Ich finde dein Selbstbewusstsein grandios.
Finde ich stark. Wisst ihr, wen ich mir auch gut vorstellen könnte? Der ist leider aktuell nicht einsatzbereit, aber ich könnte mir tatsächlich einen Chakun auch auf der Position ganz gut vorstellen. Ich meine auch, in der Vorbereitung, nicht diese Saison, sondern davor die Saison, hat Chakun auf der 6 gespielt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er die Aseko-Position auch ganz gut...
Er hat zumindest den Willen für diese Position, ne? Das muss man ja vor allem
haben. Den Biss hat er.
Also wenn es einen Platz für ihn gibt in dieser Mannschaft und das die 10 ist, würde ich mich so für ihn freuen.
Könnte ich mir echt, also hier, aktuell steht es nicht zur Debatte, aber
ich glaube
gegen Hertha, habe ich zumindest gelesen, könnte er sein Comeback feiern.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also wenn es für ihn Platz gibt, wie gesagt, würde ich mich übelst freuen. Ja. Wir müssen, seit gestern denke ich in Daten, wir müssen nochmal eine Datenfolge machen.
Auf jeden Fall, eine Datensonderfolge.
Ich habe schon wieder irgendwas zu Chakrun im Kopf, ich kann es jetzt, will es nicht wiedergeben, weil ich es nicht genau weiß, aber auch abartige Dribbling-Werte. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, wir machen irgendwann nochmal eine richtig nerdige Datenfolge.
Geil, so schön mit Instagram gestützt, dann könnt ihr euch nebenher da so ein paar Slides angucken.
Genau.
Ne, und dann gehen wir die mal alle mit euch durch.
Gehe ich mit. Ich würde vielleicht nochmal eine realistischere These in den Raum schmeißen.
Du bist ja halt richtig
mit Thesen drin. Der Chakrun, der ist ja leider nicht da. Ich gehe mit, dass ich Tomjak am liebsten erstmal auf die Bank setzen würde. Sehe da aber nicht Henry links, sondern Okon. Nicht spielerisch bedingt, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Okon bei unserem Coach
hoch im Kurs
ist und der Henry Blank irgendwie gar nicht zum Zug kommt, auch wenn ich mir Blank echt gern wünschen würde auf links. Und zum Thema Zentrum, ich bin auch dafür, dass Aseko vielleicht mal irgendwie ein paar Minuten durchschnaufen sollte und vielleicht mal in der zweiten Halbzeit reinkommt. Ich würde aber das Experiment ganz geil finden, wenn Rogge auf A6 startet und Leopold startet vor ihm.
Ja, stimmt. Also ich hätte jetzt vor ein paar Spieltagen dir gesagt, ich sehe Leopold dann nicht, aber das hat er jetzt, finde ich, ein bisschen bewiesen.
Magdeburg, wir haben gerade drüber gesprochen, er hat das echt gut gemacht. Und Rogge, der Junge tut mir leid. Wie jedes Mal, wenn er reinkommt, ich finde, der bringt echt einen Willen mit auf den Platz. Der macht es auch gut, aber irgendwie, ja gut, dann hast du halt wieder so ein Spiel, ne? Wo er halt gar nicht reinkommt, ich verstehe es nicht.
Grundsätzlich, das muss man mal wieder sagen, wie geil ist es, worüber wir hier diskutieren, oder?
Ja, Luxusprobleme.
Also, dass wir wirklich darüber diskutieren, dass ein Aseko, der mittlerweile einen Marktwert von 6,5 Millionen hat, den Bayern zurückhaben will, dass der vielleicht nicht perfekt ist für diese Position. Das ist
das ist schon krass.
Das macht deutlich mehr Spaß, als dass wir darüber diskutieren, wer das kleinere Übel ist.
Stimmt, das waren Zeiten, ne?
Ja.
Der Spieltag ist relativ spannend, Gianni, du hast mal drauf geguckt. Es spielen, glaube ich, auch wieder viele gegeneinander und das könnte für uns wieder ganz gut laufen.
Ja, definitiv. Gerade auch mit Hinblick auf den vergangenen Spieltag wird es natürlich jetzt nochmal richtig spannend oben. Oder genau das haben wir uns ja natürlich alle gewünscht. dass es ein bisschen enger wird. Ich würde mal vielleicht kurz auf die tabellarische Situation eingehen. Schalke bleibt Erster mit 39 Punkten. Elversberg durch den Sieg ist mittlerweile Zweiter mit 38 Punkten. Darmstadt folgt ebenfalls mit 38. Und dahinter kommt Paderborn mit 36 und dann wir mit 35. Also wir haben jetzt mittlerweile nur noch 4 Punkte Rückstand auf den Ersten. Ich sehe strahlende Gesichter. Der Hype ist real. Wir haben richtig Bock drauf und haben natürlich jetzt mit Kiel jemanden zu Gast oder einen Verein zu Gast, die halt irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Also bei denen geht eher was nach unten, ja, als nach oben.
Tatsache.
Die haben 4 Punkte Rückstand auf Dresden und Magdeburg, die auf dem Relegationsplatz und einen drunter stehen. Mal gucken. Ja, nächster Spieltag beginnt am Freitag direkt mit einem Abstiegskracher, führt gegen Magdeburg. Magdeburg hatte unten eigentlich nach Trainerwechsel nichts zu suchen, haben jetzt aber 2 Spiele vergeigt. Die Fürther mit Aufschwung vom Auswärtssieg in Kiel wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Und dann haben wir die zweite Partie Münster gegen Bochum. Ja, beides Mittelfeld-Aspiranten, ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht so tief ins Detail gehen. Der Samstag beginnt dann direkt mit einem Spiel, was auch uns betrifft, Elversberg gegen Hertha. Mhm.
Ja, geil, auch also wichtiges Spiel, ne?
Ja, definitiv. Ja.
Elversberg aber auch stark, ey. Dass die 3-1 auf dem Betze gewinnen, einfach mal.
Ja.
Bin ich schon.
Habt ihr das Spiel gesehen?
Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen am Ende.
Ich hab ab und zu mal reingeschaltet, ich habe mich tierisch aufgeregt. Dieser Platz, er war einfach immer noch so bodenlos wie gegen uns. Echt? Ja, wirklich, da ist kein Zweikampf, ohne dass da irgendjemand aufs Maul geflogen ist. Gut, weiter geht's. Paderborn gegen Nürnberg, ebenfalls am Samstag. Und am Samstag spielt Schalke noch zu Hause gegen Dresden. Auch ein explosives Spiel.
Oha.
Jeder Fußballromantiker kriegt Pipi in die Augen.
Ja, mir zu viel Gelb-Blau, aber
ja. Ja, das stimmt. mal gucken, ob Dresden Schalke ärgern kann. Schalke auf jeden Fall Rückrundenstart. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Tabelle von Schalke mit Dzeko? ich glaube, die sind auf jeden Fall auf dem Relegationsplatz oder drunter. Topspiel am Samstag ist Darmstadt gegen Kaiserslautern. Ebenfalls ein geiles Spiel, ebenfalls wichtig für uns. Mal gucken, also egal wie es verläuft, wir haben da irgendwo einen positiven Impact durch. Ja. Wenn Darmstadt gewinnt, ist Lautern noch weiter abgeschlagen hinter uns. Wenn Lautern gewinnt, dann kommen wir vielleicht an Darmstadt vorbei.
4er-Quote sehe ich gerade auf Lautern, eigentlich geil.
Können wir mitnehmen, mal gucken. Der Sonntag, da haben wir einmal Karlsruhe gegen Düsseldorf. Bielefeld gegen Peine Ost, also auf jeden Fall auch ein Spiel, wo es unten um die Wurst geht. Mhm. Bielefeld kommt ja irgendwie nicht so richtig in Tritt, auch trotz der Verpflichtung von Yannick Rochels.
Wir haben da
die Unterstützung aus Hannover.
Hast du vorhin noch ein Spiel geschaut? Du warst wahrscheinlich
schon nebenher da. So ein bisschen habe ich geguckt, ja.
Sagt der Kommentator Rochelt, ein grandiose Spiele für Hannover 96
gemacht. Der grandiose Spiele in der Hinrunde von Hannover 96 gemacht hat. Ich weiß zwar nicht, welcher.
Die von Recherche verfehlt.
Mhm. U23 vielleicht.
Das, ja. und das letzte Spiel natürlich wir zu Hause gegen Kiel.
Da muss ich mal einen Aufruf starten jetzt. Wir greifen wieder oben an. Macht mal das Stadion voll. Leute, motiviert auch euer Umfeld drumherum. Ne? Also die 35.500 letztes Mal ausgegeben waren es glaube ich auch nicht. Da wurden einfach alle Dauerkarteninhaber mitgezählt. Und jetzt muss man echt sagen, gegen Kiel, ne? Wir haben alle schon gesagt, das wird was. Ich glaube, ihr habt auch alle hoffentlich gute Stimmung, was dieses Spiel angeht und kommt ins Stadion. Ne? Es wird kalt, aber kommt trotzdem.
Wo du gerade beim Thema Aufruf bist, der Henne, der hat, glaube ich, bei der letzten Folge im Hinterkopf gehabt, dass wir dieses Wochenende einen kleinen Aufruf starten bezüglich Heimspiel gegen Dresden. Damit das Stadion nicht komplett schwarz-gelb wird.
Mhm. Mittwoch ist Start vom Vorverkauf.
Nee, der war schon.
Ach, der war schon.
Also letzte Woche Mittwoch war der Start vom Vorverkauf, nur für Mitglieder. Und was mich überrascht hat, weil natürlich kurz nach Aufnahme der letzten Folge die Informationen bei 96 auf der Internetseite standen, kurz nach der Vorverkaufsphase für Mitglieder hat direkt eine freie Vorverkaufsphase stattgefunden.
Statt Dauerkarteninhaber noch, oder?
Ja, statt Dauerkarteninhaber. Und es gab ja zu Saisonbeginn diese neu ausgedachte Phase, wo alle, die, ich glaube, 2 Karten hatten von den letzten Spielen, irgendwie die Möglichkeit hatten, das machen die halt gar nicht mehr. Ich verstehe es nicht.
Komisch eigentlich, weil das Stadion war ziemlich voll.
Das Stadion war voll. Es hat jeder hat da irgendwo Verständnis für gehabt und hat es gefeiert. Mhm. Und jetzt gibst du halt den Dresdnern die Möglichkeit, wieder die Süd voll zu machen. Und das werden sie halt auch tun. Ne?
Das werden sie tun, ja.
Scheiße.
Vielleicht war das ein Markus-Mann-Projekt. Das ist mit ihm rübergewechselt nach Salzburg.
Ich weiß nicht, ob er da irgendwas, irgendwelche Aktien dran hatte, aber es fuckt halt extrem
nervt, ab. Ne?
Ich habe es übelst gefeiert und gerade jetzt Dresden.
Wichtiges Spiel.
Ja, würfeln sie das Ganze wieder irgendwie um. Kein Verständnis für.
Macht das besser, 96.
So ist es. Oder Martin hat vielleicht auch zu viel bekommen, als er zu wenig Leute im Stadion gesehen hat. Da kam der Herzkrauschspruch, hat er gesagt.
Das kann natürlich auch sein, dass der auf immer nervös wurde, weil nur 35.000 da waren.
Alles raus. Jetzt müssen wir alle Tickets verkaufen, überall hin.
Alles
raus. Vielleicht hat er als Ziel, die 40.000 als Schnitt zu halten und die drohen gerade so ein bisschen zu kippen.
Das kann sein.
War mal bei der Eröffnung vom neuen Stadion von Dynamo Zagreb. Das war 2010, glaube ich. Da haben die das Stadion neu eröffnet und da gab es auch ganz große Boykottspiele der Anhängerschaft und dann wollten wir uns das Spiel trotzdem anschauen und dachten, ja, wie kommen wir an Tickets? Gab es beim Supermarkt an der Kasse für einen Euro, weil die das Stadion voll machen wollten und auf dem Platz nicht so viel zu sehen, aber die übelsten Ausschreitungen auf den Rängen vorm Stadion, ja, war eine perfekte Eröffnung für das Stadion von denen. Haben sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Ja.
Ist vielleicht dann bei Rewe kannst du Punkte sammeln für ein 96-Ticket.
Du kannst dann ein WMF-Messerset oder
ein 96-Ticket. Oder eine Autogrammkarte von Rochelt. Alright, kommen wir mal zur Hörerfrage von letzter Woche.
Yes, wir haben euch gefragt, was euer Spieltagsritual ist und wollten damit Bezug nehmen auf Kneipen, in die ihr geht, Kioske, die ihr besucht.
Apropos, wir haben noch gar nicht gedroppt, wo wir sitzen.
Ah ja.
Ah, wollen wir das zuerst machen?
Kommt das in deiner Hörerfrage vor?
Nee, aber dann machen wir es nach der Hörerfrage, damit ihr noch dranbleibt.
Ja.
Okay. Genau, zur Hörerfrage, euer Spieltagsritual. Da waren ein paar, der links von mir sitzende Fabi hat auch eins eingeschickt. Das lese ich jetzt nicht vor, weil meine Mutter auch zuhört. Gab aber trotzdem ein paar geile. Immer Bierchen auf der Limmer Straße und dann an der Ime zum Stadion spazieren.
Oh ja.
Kneipe im Trikot, kurz und außerhalb. Was ist deine Kneipe im Trikot? Das ist mein Highlight von einem Hörer. Ohne Hallo, ohne nichts. Schlägerstraße zum Kiosk und dann zwei Flaschen Desperados kaufen.
Das klingt alles nach Warmlaufen.
Ja.
Bislang.
Immer über die Listermeile Richtung Stadion zusammen mit meiner Frau und das mit ein paar Bierchen. Oh, schön, oder?
Ja, gut geheiratet.
Und sehr romantisch und da können Sie jetzt alle, die verlobt oder verheiratet sind, mal die Lauscher aufsperren und das dem nachmachen. Wenn ich im Stadion bin und 96 alte Liebe zu Ende gespielt wurde, küsse ich immer meinen Ehering.
Stark.
Oder?
Ja.
So wie Kellmann das macht.
Ja, also meine Tradition ist wirklich, ich bin immer irgendwie schwarz-weiß-grün gekleidet. Also man muss es auch nicht sehen, aber dann sind die Socken grün oder ja, irgendwie so in die Richtung. Also das mache ich eigentlich immer.
Ja, das waren so meine Favorites von euren Einsendungen. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme.
Und zur neuen Hörerfrage. Also wenn euch noch warm ums Herz ist nach dem kleinen Ausflug nach Kopenhagen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns erzählt, wie eure Erinnerungen an dieses Spiel sind. Also habt ihr vielleicht Fotos oder so? Ne? Also lasst uns ruhig in der kalten Jahreszeit ein bisschen bei Insta teilen, wie wir das da alle erlebt haben. Erzählt es uns, schickt Sprachnachrichten, schickt Videos. Also ich glaube, bei den 10.000, 12.000, die da waren, werden vielleicht auch einige wenige hier noch zuhören. Und
definitiv.
Genau, haut mal ein bisschen was raus. Wir freuen uns drauf.
Okay, dann müssen wir jetzt aber spätestens droppen, wo wir gerade sind.
Genau, wir sitzen das erste Mal hier in der Klickmühle 2.0.
Korrekt, ja? Und zwar genau an dem Tisch.
An dem dieser Podcast mal konzipiert wurde, ne?
Konzipiert, da saß Henne auf dem Sofa, da wo Gianni jetzt sitzt. Hat in unsere Augen geguckt und auf den Tisch geschlagen.
Genau.
Wir haben ein paar Pistazienliköre getrunken und er hat gesagt, Jungs, wir machen einen Podcast.
Und er hat gefragt, wie muss er werden? Und wir haben gesagt, es muss der Beste werden und das haben wir geschafft. In diesem Sinne, folgt uns bei Insta, gebt uns gute Bewertungen bei Spotify und Co., wo auch immer ihr uns hört. Und genau. Das nächste Mal hören wir uns tatsächlich jetzt schon am Donnerstag. Es gibt nämlich eine kleine besondere Folge, eine Premiere. Wir wollen es öfter vielleicht mal uns donnerstags mit einem kleinen Highlight bei euch melden. Und das erste ist ein kleines, großes Highlight, will ich sagen.
Ich habe gerade so oft klein gesagt, aber es ist ein Wahnsinns-Highlight.
Es ist ein Wahnsinns-Highlight für uns und hoffentlich dann auch für euch. Also hört Donnerstag wieder rein und seid gespannt.
Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.